Ihr Lieben, wie ihr seht, befinden wir uns mitten in unserer Ausstellung über die Geschichte Jesu und unserer Welt. Und letztes Mal habe ich Jesus selbst als den höchsten Wert unserer Weltgeschichte hervorgehoben. Das sehen wir nochmal auf der Folie vom letzten Mal. Und heute befinden wir uns weiterhin in der Weltgeschichte. Aber ich möchte den Fokus auf jeden von uns drehen. Und meine Aussage lautet: His story, du bist ein Teil seiner Geschichte. Du bist ein Teil seiner Geschichte. Und damit meine ich, dass egal wer du bist, was du bis heute alles erreicht hast, und wie du dich selbst gerade jetzt empfindest, deine Person spielt auf jeden Fall eine Rolle in dieser Welt. Und ich finde das so richtig genial, so großartig. Deine Person spielt eine Rolle. Aber es geht nicht, ohne dass du selber etwas dafür tust. Gott macht seine Geschichte, aber eben nicht ohne dein Tun. Lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Der Apostel Paulus trifft in seinem Brief an die Galater im 4. Kapitel eine sehr weitgreifende Aussage über Gott, der unsere Weltgeschichte auf seine Weise gestaltet. Da heißt es, da haben wir nochmal vom letzten Mal den jüdischen Kalender 5700, was weiß ich was, und unseren Kalender 2025. Als aber die Fülle der Zeit kam, damals, sandte Gott seinen Sohn zu uns. Christus wurde, wie wir alle, als Mensch geboren. Und damit macht Paulus deutlich, dass Gott sich nicht einfach weit fernab und unbeteiligt außerhalb unserer Welt befindet. Gott liegt seine Schöpfung am Herzen. Er bleibt über alle Zeiten mit ihr verbunden und kommt sogar buchstäblich in sie hinein. Er wird ein Teil von ihr, wird einer von uns. Das ist sein Ziel. Und so ziemlich menschlich beschreibt der Evangelist Lukas, wie dieses Kommen konkret geschieht. Maria, ein Mensch wie du und ich, ein Mensch von damals, zuvor hat sie vom Heiligen Geist empfangen. Maria, ein Mensch, brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte in eine Futterkrippe. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Und nun denke darüber nach, was das bedeutet, dass es im Ort Bethlehem keinen Platz für Jesus gab. Dieses Bild spricht nämlich für sich. Es ist typisch für sehr, sehr, sehr viele Menschen damals und heute. Menschen dieser Welt, inklusive ihrer Lebensstrukturen, ihrer Staatssysteme, sie haben einfach keinen Raum für den, der es am besten mit ihnen meint. Aber wie negativ auch diese Haltung damals und heute sein mag, sie verhinderte doch nicht die Geburt des Kindes als Weltretter. Denn unsere Weltgeschichte ist seine Geschichte. Als der Wirt und Co. damals sagten, kein Platz, wirkte er sich zwar auf die Komfortumstände der heiligen Familie etwas aus, aber es änderte kein bisschen Gottes Vorhaben, in diese Welt hineingeboren zu werden. Er freundete sich sogar problemlos mit einer Futterkrippe an. Und er bestraft niemanden dafür, noch macht jemanden Vorwürfe dafür. Er findet sich einfach mit den Umständen ab und macht seine Geschichte. Es liegt ihm daran. Doch für den Wirt und andere Bethlehemer hat es eine ganz andere Auswirkung. Sie verpassten nämlich den größten Segen ihres Lebens, das Privileg, den Sohn Gottes zu beherbergen. Die Welt wird sich weiter drehen, aber für sie doch anders, als es hätte sein können, wenn sie den Heiland, den Retter der Welt in ihrem Ort oder in ihrem Haus aufgenommen hätten. Einmal hören von Jesus seine Jünger, dass er nach Jerusalem ziehen würde und auch muss. Und dort in Jerusalem, in dieser Weltstadt von damals, wird er leiden, wird sterben und am dritten Tag auferstehen. Das sagt er ihnen. Und das geht ihnen auch stark zu Herzen. Ganz besonders sticht es in Petri Herz. Das kann doch nicht sein. Das muss verhindert werden. So schreibt Matthäus auch, da nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn zurechtzuweisen. Petrus, Jesus, begann zurechtzuweisen. Niemals, Herr, sagte Petrus. Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Gut gemeint. Menschlich richtig. Aber darauf muss Petrus eine der härtesten Formulierungen von Jesus einkassieren. Er sagt, weiche von mir, Satan. Davor hat Jesus gesagt, Petrus, du bist ein Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Und jetzt so ein Fehl. Gut gemeint. Weiche von mir, Satan. Jesus verfolgt seine Berufung konsequent. Auch ernsthafte menschliche Bedenken, noch Gefahrenschilderungen bremsen ihn aus, seinen Weg zum Gottesziel zu gehen. Petrus muss verstehen, wie daneben er liegen kann und was alles er noch zu lernen hat. Ein anderes Mal bittet Jesus seine Jünger zu wachen und ihn im Gebet zu unterstützen. Sie schlafen aber immer wieder ein. Doch das Versagen seiner Jünger, die mit ihm inzwischen 3 Jahre lang unterwegs sind und eine enge Lebensgemeinschaft führen, das Versagen seiner Jünger bringt Jesus nicht davon ab, sein Gebet nun im Sologang und aufs Intensivste durchzubeten, in Wort und Schweiß alle Ängste und Schmerzen durchzukämpfen. Und laut Johannes betet er in diesem für ihn absolut kritischen Moment sogar noch für eine bleibende Einheit unter ihnen, die sie gerade dem Schlafbedürfnis erliegen. Und noch mehr. Er betet gleich auch für die, die durch diese Schlafmützen zukünftig auch Christen werden. Er lässt sich nicht abhalten von Gottes Sicht und Plan, obwohl die, die ihn kennen, die mit ihm so eng verbunden sind, total versagen und noch versagen werden. Er tut das einfach. Und kurz davor sagt Jesus zu diesen Jüngern, seht, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er herkommt, und mich werdet ihr allein lassen. Und das geschieht auch so. Doch auch das verhindert ihn nicht, seinen Weg zu gehen. In vollkommener Einsamkeit dorthin ans Kreuz. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten werden alles dafür tun, dass der Gekreuzigte tot bleibt. Sie bestellen die Wachsoldaten, sein Grab zu bewachen. Sie versiegeln den schwersten Eingangsstein mit der Siegel. Das hindert aber Gott nicht daran, Jesus am dritten Tag aus dem Grab auszusteigen, zu erwecken. Nach der Auferstehung ist die Gruppe der Jünger wirklich jämmerlich klein. Das bringt Gott dennoch nicht davon ab, ihnen den größten Auftrag zu geben, den es je auf dieser Erde geben kann, nämlich die ganze Welt mit der guten Nachricht vertraut zu machen. Einzelnen Menschen, ihren Familien, ihren Freundeskreisen, ihren gesellschaftlichen Gruppen, ihrem Volk, ja, der ganzen Welt vertraut zu machen. Genauso bringen ihr Unmut von den Jüngern, von dieser kleinen Schar, genauso bringen ihr Unmut, ihre Angst, ihr Bedenken, ihre physische und geistliche Begrenztheit den Gott der Weltgeschichte nicht davon ab, sie, diese kleine Schar, diese unfertigen Jünger, dem Heiligen Geist, seinem göttlichen Heiligen Geist zu überlassen. Es hindert ihn daran nicht, weil er die Weltgeschichte verfolgt und gestaltet. Und es geht dann in den langen Jahren der sogenannten Kirchengeschichte bis heute so. Die Gemeinde Jesu, egal ob als freie Versammlung, anfänglich als eine kleine Hauskirche oder als institutionalisierte Kirche, wie wir das aus Mittelalter und bis heute noch kennen, die Gemeinde Jesu war niemals perfekt. Und die einzelnen Christen in all diesen Gemeinden waren niemals vollkommen. Und die Umstände drumherum waren und bleiben niemals ideal. Aber weil unsere Weltgeschichte Gottes Geschichte ist, geht er durch alles hindurch zu seinem guten Ziel und gebraucht dabei ziemlich stark auch uns, einzelne Menschen. Und deswegen ist unsere Weltgeschichte voller Umbrüche. Es gab so viele scheinbaren Missentwicklungen und faktische Verfehlungen, Sackgassen. Aber es gab auch sehr, sehr, sehr viele Menschen, die etwas Schlimmeres verhindert haben. Für einen Neuanfang oder Neuaufbruch sorgten, ganze Bewegungen in Gang brachten, sodass Gott die Weltgeschichte immer wieder in eine gute Richtung, in seine Richtung drehen konnte. Aber diese Geschichte ist nicht nur etwas, was da draußen irgendwo regional und global verläuft. Vielmehr will sich seine Geschichte inwendig in jedem von uns ereignen. Und so kommt es dazu, dass in jeder Zeitepoche gibt es mehrere Aufbrecher. Menschen, die aufbrechen aus der Stagnation ins Neue. Menschen, die Beweger sind, weil sie von Gott bewegt werden und die auch Bewegungen in Gang bringen. Das sind die Mönche. Das sind die Mystiker. Das sind die Reformatoren. Das sind die Pietisten. Das sind Menschen, die Freikirchen gebaut haben. Das sind so viele Menschen. Sie wurden mit dem Status quo einfach nicht einverstanden. Sie ließen sich neu inspirieren. Sie brachen ein überzeugendes Bewusstsein auf. Sie fassten Mut, aufzustehen, zu reden, zu kämpfen, auch wenn es ihnen viel kostete. Sie öffneten sich dem Heiligen Geist. Wo der Heilige Geist sie berührte, ließen sich auch von ihm erfüllen. Wie schon die Propheten davor im Alten Testament. Deswegen gibt es überhaupt das Neue Testament. Und die Geschichte Gottes geht weiter. Weil sie sich alle auf diese Weise in die Geschichte Gottes hineinfügten. Und alle Um- und Missstände, Ungereimtheiten und Ungenügsamkeiten sind zwar Hindernisse auf dem Weg zum Ziel Gottes, sie können aber Gott nicht ausbremsen. Sie können ihn nicht ausbremsen, zu erreichen, was in seinen Augen gut für uns ist. denn unsere Weltgeschichte ist seine Geschichte. Es ist immer nur die Frage, wie weit es mit oder ohne uns geht, wie damals in Bethlehem. Es ist immer nur die Frage, wie weit es mit oder ohne uns geht. In welcher Form mein Leben mit einbezogen ist. Wie sehr ich bereit bin, mich in seine guten Vorhaben mit einbeziehen zu lassen, im Kleinen oder im Großen, und somit ein Teil seiner Geschichte zu sein. In meinem eigenen Leben, in meiner Familie, in meinen Beziehungen, auf meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in meinem Umfeld wie Verein oder einfach insgesamt in meinem Land und auch weltweit. Gott möchte unserem Leben einen höheren Sinn und einen besonderen Wert geben. Wir haben so oft das Gefühl, dass uns etwas Bedeutendes fehlt. Das liegt nämlich daran, dass wir von Gott für mehr geschaffen wurden als für möglichst viel Erwerb von Gütern, permanentes Haschen nach Highlights, Erlebnissen und für eine möglichst sichere Positionierung in der Gesellschaft. Geld, Erfolg, Image, Anerkennung, ultimative Urlaubsreisen und beeindruckende Postings in Social Media sind nicht genug, Leute. Sind nicht genug. Das alles befriedigt uns letzten Endes nicht. Jesus sagt uns das so ganz klar. Und mit ihm auch die Apostel. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden auf sich nimmt? Was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben? Denn wer sein Leben retten will, nur für sich allein leben will und häufen und immer Erlebnisse, wird es verlieren, wird die Erfüllung nicht bekommen. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, umpolt, auf mich schaut, mit mir lebt, für meine Vision, für Gottes Vision, wird es finden, und zwar in Fülle. Gott gestaltet seine Geschichte und er lädt uns ein, mitzumachen. Niemand kann ihn daran hindern, noch etwas daran ändern. Aber jeder von uns kann seine eigene Stellung dazu ändern und dadurch etwas in seinem eigenen Leben und im Leben der anderen Menschen verändern lassen. Denn auch du änderst Gottes Pläne nicht, wenn du ihm keinen Platz in deinem Herzen einräumst. Oder wenn er dir etwas mitteilen möchte, du dich aber nicht öffnest dafür. Die Weltgeschichte wird deswegen nicht gestoppt. Aber dir entgeht etwas Besonderes, was deinem Leben einen anderen Sinn und deinem Tun einen anderen Wert geben wird. Jesus möchte jedem Menschen so viel Sinnvolles, Gutes und Erfüllendes geben. Aber damit er das tun kann, muss man ihm im Herzen eben Platz machen. Denn unsere Weltgeschichte ist seine Geschichte und jeder von uns darf ein Teil davon werden. Und wie machst du das? Wie geht das? Ich würde sagen, schaue zunächst nicht auf deine sogenannten Minuspunkte. Davon gibt es so viele. Und lass dich nicht schrecken von all den Umständen und Missständen. Und schau nie darauf, was du nicht so gut kannst oder bist, wie die anderen das können und sind. Schau auf den Jesus. Knüpfe die Beziehung zu ihm ganz fest. Vertraue dich ihm an. Er gibt deinem Leben ganz persönlich einen höheren Sinn. Und er wird dein Leben erfüllen mit dem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und er wird dir Kraft geben, die nicht deine physische Kraft ist und nicht deine allein angelernte Kompetenz, sondern er wird dir die Kraft des Heiligen Geistes geben, von dem schon die Propheten erfüllt waren und Jesus selbst und die Aposteln und in der kirchlichen Geschichte so viele Aufbrecher und Beweger. Wir haben schon oft festgestellt, dass unsere besten Bemühungen nicht ausreichen. Du hast nicht genug Willenskraft, um deine Verletzungen, deine Gewohnheiten und Komplexe zu überwinden, über deine Grenzen zu springen. Du brauchst den Geist Christi, den Heiligen Geist, der dir die Kraft zur Selbstbeherrschung gibt, der dir die Kraft zur Konzentration gibt, der dich zu Überwinder macht. Und wenn du dann im kleinen Alltag unterwegs bist, in dem ganz gewöhnlichen Alltag, dann lebe ihn einfach in diesem Geist und nach dem Still dessen, der die Geschichte schreibt. Fordere nicht Auge um Auge. Das machen die anderen Menschen. Und haue nicht auf die Backe von einem Menschen, weil er das verdient hat, und zahle nicht den Zahn um Zahn, sondern vergib einfach und mach dadurch dein Herz leichter und die Beziehung zu deinem Gegenüber, dem zu vergeben ist, ebenfalls leichter. Und versöhne dich mit ihm oder mit wem auch immer. Und fluche nicht, schimpfe nicht über andere Menschen, sondern bete für sie, für ihre Situation, für das, was zwischen dir und ihnen nicht stimmt. Und segne sie und segne diese Situationen. Und separiere dich nicht in all den menschlichen Verhältnissen. Immer du und immer ich weiß besser und immer ich brauche mehr. Trenne dich von den Menschen nicht innerlich und äußerlich in Gefühlen und in Worten, sondern investiere in die Einheit. Was euch verbindet, was auch Menschen größer macht, als du selbst bist. Und du wirst merken, was das bedeutet. In der Familie, auf Arbeit, in der Schule, in der Gemeinde, in dem Verein und überall, wo wir sonst sind. Und stell dir vor, dein Herz brennt noch nach mehr von Gott unter uns. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie macht man das? Wie schreibt man Gottes Geschichte? Wie macht man mit? Wer wird mal ein Teil? Lass dein Herz brennen nach mehr Gott unter uns und nach mehr seiner Fülle in deinem Herzen. Lechze nach dieser Fülle, um das biblisch zu formulieren. Und habe ein tiefes Verlangen, dass möglichst viel schon jetzt von Gottes ewigem Reich sichtbar wird in deiner Familie, in deiner Beziehung, in deinem direkten Umfeld. Dass das Gottesreich nicht nur gebetet wird in Vater unser, mal schnell, weil es dazu gehört, dein Reich komme, dein Wille geschehen, denn dein ist das Reich. Das ist schon alles da. Suche danach, hab Verlangen danach, dass das ewige Reich Gottes schon jetzt in deinem Umfeld sichtbar wird. Dass Wunder und Zeichen geschehen. Das sind biblische Kriterien. Und setze dich ganz konkret dafür ein, dass kleinere und größere christliche Projekte entstehen. Wo sie gerade laufen, unterstütze sie. Suche mit anderen Menschen und du auch persönlich, dass Menschen zu Gott finden. Trage dazu etwas bei, in Wort und in Tat und mit anderen Möglichkeiten. Und baue die Gemeinde mit, damit sie wächst, damit sie nicht schrumpft, damit sie nicht mutloser wird. Baue sie auf mit dem, was du kannst, was dir gegeben ist und du hast was. Dass die Gemeinde floriert. Warum nicht? Jesus ist da. Der Geist Gottes ist in uns und unter uns. Mache mit. Und du wirst merken, was das für einen Unterschied macht, so zu leben. Und die Geschichte geht weiter. Mit dir, mit mir, mit uns allen, aber mit Gott. Amen.